Herzlich willkommen zu Feel Good, Live Better, dem Podcast von Premium Quarterly. Wie in unserem Printmagazin geht es hier um Health und Wellbeing und darum, wie wir ein gesundes und vor allem glückliches, langes Leben führen können. Zur Seite stehen uns dabei die Premium Kliniken und Praxen, unser deutschlandweites Netzwerk herausragender Ärztinnen und Ärzte aus 4 Fachbereichen. Ich bin Stefanie Neureuter, die Herausgeberin von Premium Quarterly, und ich treffe Expertinnen und Experten aus ganz unterschiedlichen Bereichen wie Ernährung, Mental Health, Frauengesundheit, ästhetische Medizin oder Digitalisierung. Heute ist Professor Dr. Thilo Schenk mein Gesprächspartner. Der Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie mit eigener Praxis in München-Bogenhausen ist unter anderem spezialisiert auf Brust-OPs sowie Eingriffe, die dem Alterungsprozess entgegenwirken. In seiner Weiterbildungsakademie Munich Face gibt er außerdem sein Wissen an jüngere Kolleginnen und Kollegen weiter. Mit ihm spreche ich darüber, weshalb und wie sich die ästhetischen Gesichtsbehandlungen in den letzten Jahren verändert und verbessert haben. Hallo lieber Thilo, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist, trotz all den OPs. Und wir sprechen heute über ein sehr spannendes Thema.
Ja, super. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier treffen können.
Wir wissen heute viel besser darüber Bescheid, wie das Gesicht altert. Welche Erkenntnisse sind neu?
Ja, du, das hat sich wirklich viel getan in den letzten Jahren. Früher hat man das Gesicht immer nur von außen betrachtet. Man sieht halt auf der Hautoberfläche irgendwie welche Veränderungen. Man sieht Falten, irgendwas ändert sich, neue Schatten, alles ist anders. Und man hat sich dementsprechend immer mit der Haut beschäftigt. Aber jetzt weiß man, dass sich dieser Alterungsprozess durch alle Strukturen des Gesichts zieht. Also von ganz tief, wo wir irgendwo das Skelett drunter haben, unsere Gesichtsknochen, darüber das Fett und vor allem die Haut. Also alle die Strukturen, die verändern sich halt einfach. Jeder Einzelne und jeder Einzelne hat irgendeinen Effekt. Und wenn man geübt ist, erkennt man natürlich auch an einem Gesicht dann, welcher Alterungsprozess jetzt da gerade so im Vordergrund steht.
Was bedeuten diese Forschungserkenntnisse für dich in der Praxis? Gehst du eine Behandlung anders an, weil die Analyse wesentlich genauer ist?
Ja, auf jeden Fall. Also einerseits versuche ich natürlich einmal sehr objektiv zu beurteilen, ja, und da muss man natürlich auch viel mit dem Patienten sozusagen kommunizieren, weil meine Patientinnen sind ja, die beobachten sich ja selber den ganzen Tag. Also die wissen, haben schon den Eindruck, die wissen, was eigentlich bei denen im Gesicht los ist. Aber ich sehe das natürlich ganz anders. Ich sehe halt dann mehr die einzelnen Elemente und analysiere das durch und muss das denen halt auch erklären. Also in der Beratung nachvollziehbar machen, warum ich da und da behandeln will und vielleicht auch an einer anderen Stelle, als sie es vielleicht erwartet hätten. Die sind davon ausgegangen, irgendwie, da hängt was, und ich sage, ja, es hängt, aber eigentlich, es fehlt mir der Support von unten. Also diese beiden Sachen muss man aufeinander alignen, und mein Ziel ist, dass dann die Patienten auch wirklich das am Schluss so nachvollziehen können, warum ich das, wie ich es mache, und dann sind die auch, ja, fühlen sie sich mitgenommen und sehen auch die Ergebnisse mit einem geschulteren Blick am Ende.
Und jetzt habe ich ja deine sehr, sehr schöne Praxis gesehen. Du hast da ja auch verschiedene Möglichkeiten, der Patientin das ja relativ genau zu erklären und zu zeigen, auch am Computer. Und wie machst du das, wenn eine Patientin zu dir kommt und du sie jetzt beispielsweise, wie du gerade sagst, von einer anderen oder eine andere Meinung hast, als sie da liebevoll hinführst?
Also ganz am Anfang mache ich es klassisch mit dem Spiegel. Ich gebe den Spiegel in die Hand und setze mich daneben und wir gucken es mal so an. Weil ich will so meinen ersten spontanen, intuitiven Eindruck haben und auch den von der Patientin. Aber dann gehen wir weg in die Objektivierung. Wir machen so ein 3D-Foto. Da werden das Gesicht aus verschiedenen Winkeln gleichzeitig aufgenommen. Da wird ein 3D-Bild rekonstruiert. Und dann sieht man ganz genau Faltenanalysen, Porenanalysen, verschiedene Sachen. Und an dem Bild diskutieren wir dann weiter. Dann drehe ich das in die verschiedenen Richtungen und sage so, hier, das und das ist noch ganz gut. Also man muss ja auch so ein bisschen schauen, was so zum Alter halt adäquat ist. Und dann fange ich an zu erklären, wo wir eben ansetzen sollten und was dann der Effekt sein wird. Und was eben ganz wichtig auch oft ist, dass man manchmal nicht an der Stelle dann tatsächlich behandelt, wo das Problem ist, sondern auch mal aus irgendeinem Grund, aus einem technischen Grund direkt daneben. Und so versuche ich das so zu erklären am 3D-Modell. Und später machen wir dann natürlich irgendwann ein Nachherbild und schauen auch kritisch sozusagen, ob das Ziel erreicht worden ist.
Also ich glaube, das würde mir als Patientin oder Patient auch immer sehr helfen, wenn ich dann, oder das hilft sicherlich auch sehr, um sich vorzustellen, wie man dann am Ende aussieht. Wie haben sich die Behandlungen verändert? Kann man jetzt häufiger minimalinvasiv arbeiten oder braucht es im Gegenteil öfter einen chirurgischen Eingriff?
Schwierige Frage eigentlich. Also im Prinzip ist so, die Bandbreite der nicht-invasiven Behandlung ist deutlich schneller gewachsen als die chirurgischen Behandlungen. Ja. Also prinzipiell kann man heute viel mehr nicht-invasiv anbieten. Aber die Sachen, die man nur chirurgisch lösen kann, da hat sich nicht so viel verändert. Ja. Also da geht es vor allem immer um die herabgesunkenen Gesichtspartien. Also wirklich das Hängen von einzelnen Arealen. Dagegen können eigentlich die Minimalinvasiven nicht so wirklich viel tun. Ja, man kann einen kleinen Straffungseffekt hier, man kann noch mal ein bisschen ein Tightening machen mit einer Radiofrequenzbehandlung oder so, aber ein richtig starkes Sagging wird man immer operieren müssen. Wichtig ist, den Patienten auch zu sagen, das ist nicht das eine oder das andere. Also früher hat man immer gedacht, so die arroganten Plastiker haben gesagt, ja, wenn ich ein gutes Facelift operieren kann, dann braucht man doch quasi keinen Hautarzt. Ne? Aber so ist es ja nicht, weil die Patienten, die Filler und Botox bekommen für Sachen, wo Filler und Botox das Richtige ist, werden später irgendwann, wenn sie ein Facelift brauchen, halt ein Facelift bekommen. Und danach werden die weiterhin ihren Filler und ihren Botox haben oder andere nicht-invasive Behandlungen. Das heißt eigentlich, das Chirurgische und das Nicht-Chirurgische geht eigentlich Hand in Hand und man muss halt einfach zu jeder Situation überlegen, wann ist was das Richtige.
Und behandelst du jetzt bestimmte Partien anders als noch vor 5 Jahren? Also gibt es da in bestimmten Bereichen des Körpers oder des Gesichts viele Veränderungen?
Ja, also wir sind schon, worauf wir uns sehr stark konzentrieren, sind so die knöcherne Struktur vom Gesicht. Da schauen wir so, wo ist der knöcherne Support. Also da ist immer so eine Analyse wichtig. Ein älteres Gesicht ist ja schwieriger zu analysieren als ein junges Gesicht. Ja. Und beim älteren Gesicht ist diese Konturenanalyse viel spannender, weil wir müssen Konturen unterscheiden. Einerseits sind Konturen der Jugend verloren gegangen, die man ersetzen muss. Ja, also müssen wir wieder Kinn, Kieferwinkel, Jochbein, ist da was verloren gegangen, wo der Knochen sich zurückgebildet hat, wo wir mehr Support von unten brauchen, ja. Oder sind neue Konturen dazugekommen, die alterungsbedingt sind? Also haben wir plötzlich tiefe Falten, Furchen, weil was herabgesunken ist? Und aus diesen Faktoren, gerade diese Konturenanalyse, die ist wirklich dafür ausschlaggebend, dass man ganz unterschiedlich behandelt und auch nicht so ein One-Size-Fits-All-Prinzip fahren kann über die verschiedenen Jahre.
Wie wirkt sich dieses neu gewonnene Wissen auf die Ergebnisse aus?
Das Hauptding, warum wir diese Mühen gemacht haben, überhaupt da so auch in der Forschung einzusteigen und Studien zu machen, war ja immer, dass wir analysieren wollen, welches Erscheinungsbild wir außen sehen im Alterungsprozess. Und wir wollen sehen, was ist da passiert, was liegt dem zugrunde. Weil wir denken, wenn man direkt dort ansetzt in der Behandlung, hat man am Schluss auch also den einfachsten, direktesten Weg zur Behandlung und nicht so drumherum. Ja. Ich glaube, wenn man diesen natürlichen Alterungsprozess versteht und versucht, daran anzusetzen, wird das Ergebnis immer natürlicher sein. Weil wenn man eine Region behandeln will und man hat sie nicht verstanden und behandelt dann quasi daneben oder in den falschen Therapieansatz, wird man es eventuell verschlimmern oder einfach vielleicht viel Volumen an Fillern brauchen, in der Hoffnung, man kann irgendwas wieder anheben, was aber halt dann nicht geht. Und dann denke ich, dass wir schon so diese unnatürlichen Ergebnisse, die man früher halt leider noch hatte, jetzt einfach seltener hat, weil man auch mit weniger Materialien, mit kleineren Schritten in die richtige Richtung arbeitet.
Wie alt sind die Patientinnen und Patienten ungefähr, die zu dir kommen, um wirklich eine OP im Gesicht machen zu lassen?
Also ich meine, jeder hat so seinen eigenen Fokus. Mein Fokus ist tatsächlich fast nur Frauen, aber so eigentlich so ab 35 bis 50, 55 ist so, also eigentlich so ein bisschen so mein eigenes Alter plus minus 10 Jahre. Das ist so mein Ding. Also schon diese ganz Jungen, wo es wirklich gar nicht um Alterung, sondern nur um Konturierung und irgendwie, ich will eine andere Gesichtsform oder so oder einfach nur große Lippen, habe ich tatsächlich weniger. Es sind schon eher so die spannenderen Gesichter.
Viele haben ja Angst vorm Einheitslook. Ist die Angst berechtigt aus deiner Sicht?
Ja, auf jeden Fall. Das ist so einer der Hauptantrieb immer gewesen, warum wir uns dem Thema so gewidmet haben, weil es ist natürlich immer eine Lernkurve. Man lernt verschiedene Techniken und die bekanntesten Techniken, die man am Anfang lernt, die will dann der Beginner halt auch überall anwenden. Ne? Also es gibt doch den Spruch, wenn du nur einen Hammer als einziges Instrument hast, dann wirst du nur Nägel zum Behandeln finden, ja. Und so ist es bei uns auch. Wenn das Einzige, was du kannst, dicke Lippen und große Jochbeine sind, dann wirst du auch bei jedem das sehen, dass das notwendig ist. Und so braucht man halt schon viel Erfahrung, um einfach das Gesicht nur analysieren zu können. Also braucht man einfach eine gewisse Zeit, bis man soweit ist, um dann wirklich zu sagen, da und da einen kleinen Akzent und dann ist schon viel besser.
Du warst ja auch viele Jahre in der Klinik.
Mhm.
und hast dich ja jetzt niedergelassen. Wie viele Jahre machst du das? Seit wann, kann man sagen, beschäftigst du dich mit dem Thema?
Also richtig, so auch Forschung intensiv, so Gesichtsalterung und Sicherheit von ästhetischen Behandlungen machen wir jetzt so seit so 10, 12 Jahren. Also quasi meine Hauptuniversitätskarriere habe ich immer mit Forschung damit verbracht und hatte das Glück, ein sehr gutes Team zu haben, aus teilweise Doktoranden von mir, teilweise Partner international oder auch andere Kliniker. Und wir haben schöne Studien gemacht. Und ein Hauptgrund, warum das so auch kam, war, dass die ästhetischen Behandlungen, die wir heute haben, die haben sich alle nicht irgendwie in einem akademischen Setting entwickelt. Das war ja nicht irgendwie eine große Studie und so, sondern da hat einfach jeder ein bisschen herumprobiert und dann seine Erfahrungen irgendwie so weitererzählt. Ja, also sehr unwissenschaftlich und jeder hat alles anders gemacht, ne? Und dass so richtig wissenschaftlich untersucht wurde, warum was wie funktioniert und wie man es vielleicht auch, was die bessere Behandlung in einer bestimmten Situation ist, das ist jetzt erst eine Entwicklung so der letzten 10 Jahre vielleicht. Und das ist, ich glaube, in der ästhetischen Medizin gerade eine wahnsinnig spannende Umbruchszeit.
Umbruchszeit, ja.
Ja, und wobei wir auch sagen, also wir haben natürlich so unseren Teil dazu beigetragen, aber also der Austausch mit den ganz Erfahrenen, ja, die jetzt so Injektionen seit ein paar Jahrzehnten machen, war auch immer spannend, weil die beobachten Sachen, wo du sagst, wow. Und vor allem die sagen auch immer, wenn es neue Trends gibt, das und das, sagen sie, ja, das habe ich schon mal probiert vor 15 Jahren, das ist okay, ja. Aber das und das war besser und deshalb haben wir es nicht mehr gemacht.
Oder bewährte sich auch über die Jahre. Ja, vielleicht gibt es ja auch viele Sachen, die man auch weiterhin anwenden kann, obwohl man sie schon vor 15 Jahren angewendet hat.
Ja, oder sagen auch, ja klar, Thilo, kauf dir das Gerät, aber übrigens, du brauchst das Gerät gar nicht, das geht auch einfach mit dem und dem und dem und dem.
Ja,
und dem.
Ja, natürlich.
Das kannst du auch einfacher haben.
Ja. Du schulst in deiner Fortbildungsakademie Munich Face jüngere Kolleginnen und Kollegen. Hast du keine Angst davor, dein Wissen zu teilen?
Nee, gar nicht. Mein Hauptding ist, ich will, dass die Behandlung für alle sicherer werden, ja. Und nichts, was wir machen, ist ohne Risiken. Und ich denke, jeder Tag, den ich investiere, wo ich da vor 20 Leuten irgendwie über Techniken rede und über die Anatomie des Gesichtes und wie man sicher injiziert, irgendwie werde ich es schaffen dadurch, dass ich Komplikationen vermeide. Also ich meine, ich gebe mir Mühe bei meinen Patienten, aber so kann ich sagen, wenn da jetzt ein paar Leute drin sitzen, die werden sicherer behandeln und dann haben wir am Schluss alle gesündere und sichere Behandlungen. Und das ist für mich der wichtigste Anreiz. Und ja, und auch denen so ein bisschen die Beobachtung zu schulen, dass die so, ja, halt einfach da sich wohler fühlen und Ziel ist es, dass auch natürlichere Ergebnisse wieder bei rauskommen. Ich glaube, das ist immer gut investierte Zeit und im Austausch da bei diesen, wenn es jetzt international oder national ist, treffe ich darüber natürlich auch wieder spannende Leute, die ja dann auch lektorieren und die, von denen kann ich auch wieder lernen. Und dieser Austausch von den Leuten, das bedeutet mir viel und glaube ich, macht mich meine Behandlung auch wieder sicherer und besser.
Ja, man kann sich wahrscheinlich auch gegenseitig sehr befruchten und einfach austauschen und weiterentwickeln. Es gibt ständig neue Behandlungsmethoden und Techniken. Ist das Fluch und Segen zugleich? Und wie behält man da den Überblick?
Fluch und Segen zugleich auf jeden Fall. Also natürlich ist immer schön, wenn was Neues erfunden wird oder Neues entwickelt wird und dann ist man neugierig, was es bringt. Den Überblick zu behalten ist natürlich schwieriger. Ja.
Stelle ich mir auch so vor.
Weil es ist natürlich auch ein großer Marketingdruck dahinter. Es wird immer irgendwas Neues erzählt, eine neue Story gesponnen und man muss da schon immer sehr kritisch gucken. Also ich frage natürlich, bevor ich irgendwas neu ausprobiere, frage ich erstmal bei denen, die sowas schon machen oder sowas in der Art schon mal gemacht haben, wie das Stichwort Kontakt zu den Erfahrenen, da rufe ich dann jemand an und sage mal, hast du das eigentlich, was hältst denn du davon und so. Natürlich überlegt man sich am Anfang überhaupt, ist so der Mechanismus dahinter irgendwie sinnvoll, ja, also kann denn das irgendwie funktionieren? Es wurde eine Maschine erklärt, die soll die Gesichtsmuskulatur trainieren, damit die größer wird, damit man ein kräftigeres, volleres Gesicht hat. Da denke ich mir so, ja gut, die Gesichtsmuskeln sind so fein, selbst wenn ich die richtig trainiere, machen die kein Volumen, ja. Also so ein Gerät irgendwie, das gefällt mir vom Konzept nicht. Da lese ich mir dann auch nicht unbedingt gleich die Studien durch. Sonst, genau, ist der nächste Schritt, die Studien sich sozusagen anzuschauen. Oder natürlich in vielen Sachen war es, dass wir halt selber Studien gemacht haben. Thema Lippenvergrößerung oder Jawline-Konturierung. Da haben wir, Lippen gibt es schon ewig, aber Jawline ist ja jetzt so in den letzten 1, 2 Jahren so ein Riesenthema. Da haben wir vor 7 Jahren die ersten Studien gemacht, sozusagen, wie behandelt man da und was bewirkt überhaupt, dass die Jawline so verrutscht, ja. Da haben wir nachgewiesen, dass da halt das eine Fettareal halt einfach nach unten sinkt und dann ist ein gewisses Band, das Ligamentum mandibulare ist im Weg und dann kommt eine Einziehung und das sieht halt dann irgendwie nicht gut aus und dementsprechend muss man behandeln. Und also da entweder so, also Studien anschauen, eigene Studien machen, mit erfahrenen Leuten gucken und auch überlegen sozusagen, ja, ist das irgendwie überhaupt was, was meine Patienten wollen? Ja, weil egal, also gerade wenn man viel internationalen Austausch ist und sich so Trends von überall anschaut, muss man ja auch am Ende immer überlegen, ist das eigentlich was bei mir hier in München-Bogenhausen klappt, ja? Bei uns ist ja Gott sei Dank so, dass die Frauen, also meine Patienten noch sehr eher zurückhaltender sind, eher kleine Schritte haben wollen, ein bisschen noch Sorge vor der Unnatürlichkeit haben, was ich gut finde. Ja. Ich bin froh, dass ich nicht woanders das machen muss, irgendwo in Südamerika, wo man starke Effekte haben will. Und wenn ich dann da sehe, zum Beispiel jetzt die neuesten Facelift-Trends aus Amerika, da hört man jetzt oft vom Deep-Plane-Facelift, das eigentlich gibt es seit 30 Jahren, aber jetzt ist gerade wieder so eine neue Welle, wo alle Deep-Plane-Facelifts machen und die Patienten sehr verändert aussehen.
Und wie funktioniert das bitte?
Eigentlich ist es so, dass man einen Teil des Bandapparats vom Gesicht, dass man den durchtrennen muss, ja. Und das gefällt mir eben nicht so sehr. Also, weil, ja gut, es ist ein bisschen invasiver als die anderen Facelift-Techniken, aber auch dieser Bandapparat ist für mich was so die Gesichtsidentität eigentlich ausmacht. Und die zu durchtrennen und halt zu straffen, sieht irgendwie sehr beeindruckend aus vom Ergebnis. Aber vielleicht so ein bisschen
unnatürlich, oder?
Ein bisschen unnatürlich, sehr verändernd, ja. Und ich will die Patienten ja nicht, dass die so aussehen wie ein anderer Mensch. Das wollen die in anderen Ländern vielleicht, bei uns ist das nicht so gewünscht. Und deshalb merke ich dieses so ein Deep-Plane-Facelift, so chirurgisch interessant das für mich wäre. Und man als Chirurg will man natürlich, hat man den Reiz, immer was Spannendes
Neues
zu operieren.
Auszuprobieren, ja, natürlich.
Aber es muss halt auf das passen, was die Patientin will. Und das ist das Wichtigste. Und dass man mit denen gut redet, gut zuhört. Und dann rausnivelliert, was für die einzelne Patientin das Richtige ist. Das ist das, kannst du noch so gut operieren, wenn du nicht zuhören kannst und weißt, was die will, wird die Patientin unglücklich sein, auch wenn du vielleicht ein Ergebnis hast, was du im Kongress zeigen kannst und alle sagen, wow, tolles Deep Plane Facelift, aber ist nicht das, was die wollte. Deshalb, also immer Patient muss am Mittelpunkt sein und schauen, dass man das wählt, was für die jeweilige Lebenssituation passt. Wenn ich mit Schauspielerinnen arbeite, die kommen alle 6 Wochen für ein Mini-Mini-Mini-Treatment, ja. Aber die wollen halt nie behandelt aussehen.
Verständlich, ja.
Und dann können wir halt nur mit kleinen Schritten machen und dann sind die glücklich. Aber es ist halt natürlich zeitintensiver.
Und auch individuell auf deine Patienten immer abgestimmt, was sie brauchen. Ja. Hast
es wird nie der Wow-Effekt sein. Die werden nie rausgehen und sagen so, oh, ich schaue jetzt ganz anders aus.
Ja.
Und, aber es darf ja auch nicht sein, ne?
Hast du denn für dich eine Lieblingsbehandlung oder eine OP, die du besonders gerne machst oder die du viel machst?
Ach, ist ganz schwer zu sagen. Wir machen eigentlich fast alle Behandlungen Spaß. So, es gibt welche, die, wo gehe ich denn richtig auf? Also, Facelifts sind wirklich was sehr Schönes.
Besonderes,
sehr individuell.
Oder?
Das ist was die Frauen einmal im Leben machen, wo man sehr das Individuum in den Vordergrund stellt. Es ist spannend. Und man muss viel sich mit dem vorhandenen Gesicht und der Identität auseinandersetzen. Das ist ja ganz anders als in der Brust. Brust mache ich ja auch sehr gern. Aber zum Beispiel in der Brust, man kann ja einer Frau eine komplett neue Brust geben, die eine ganz andere, neue, schöne Form hat. Und da ist die Brustidentität sozusagen nicht gewahrt. Und deswegen ist es ein schönes Ergebnis.
Ergebnis. Ja, klar.
Also ganz unterschiedliche Philosophie, die zum glücklichen Patienten am Ende führt. Und ja, glücklich bin ich, wenn ich auch danach sehe, dass die Patientin happy ist. Das ist eigentlich das Entscheidende, ne?
Ja, das ist das. Also das wäre auch meine letzte Frage an dich. Was ist das, was du besonders an deinem Beruf liebst oder warum du den Beruf gewählt hast?
Jetzt fallen mir jetzt zwei Antworten ein, die gehen in die komplett unterschiedliche Richtung.
Ist egal.
Das eine ist, ich liebe die Kommunikation mit den Patientinnen und wo ich es alles bespreche. Und dann genieße ich aber auch den Moment im OP, wenn ich die komplette Ruhe habe. Und wenn das im Gleichgewicht ist, so reden und interagieren, aber auch in Ruhe, ungestört, mal ein paar Stunden arbeiten können, das ist schön. Ja, und dieses Handwerkliche, das steht für mich schon im Vordergrund. Also mit den Händen was machen, eine Veränderung sehen, sich
und
stetig verbessern.
Glücklich machen, also das muss
natürlich,
man ja auch sagen,
dieses,
und Patienten.
Diese Dankbarkeit ist toll, aber es ist ja auch verführerisch, diese Dankbarkeit, da darf man sich auch nicht komplett verfallen. Man muss sagen, man hat halt sein Handwerk gemacht, die ist zufrieden, das gehört dazu, muss man nüchtern betrachten, das ist schön.
Ja. Eine Mischung vielleicht aus allem. Vielen Dank, lieber Thilo, wir haben jetzt sehr viel gelernt und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.
Ja, vielen, vielen Dank, hat mir richtig viel Spaß gemacht, gerne bald wieder. Ciao.
Ciao.